Ich fühle mich so wohl und ich habe ein gutes Gewissen und auch ein gutes Gefühl, dass ich was fürs Klima getan habe. Ich habe nämlich im Kleiderkreisel bestellt, nicht mehr so viele Klamotten bei Amazon. Ich bin umgeben in meiner Küche von Fairtrade-Logos und damit habe ich die Welt doch ein bisschen besser gemacht. Und dann lese ich das sehr, sehr schöne Heft, das erste Maro-Heft, und dann muss ich lesen, dass das schwierig ist, dass ja der Konsum irgendwie die Welt nicht rettet, und wer die Produktions- und Machtverhältnisse außer Acht lasse, könne sich durch ethischen Konsum lediglich ein ruhiges Gewissen verschaffen und zementiere gleichzeitig die kapitalistische Gesellschaftsordnung. Und wer das geschrieben hat, ist Jörn Schulz. Er ist Journalist bei Jungle World, mit dem spreche ich jetzt. Hallo Jörn.
Hallo.
Da vergeht mir ja gleich die Laune und mein gutes Gewissen, und ich hatte so ein schönes, gutes Gefühl. Ist aber nicht in Ordnung, oder?
Ja, es ist natürlich immer gerade in diesen Zeiten vielleicht schön, wenn man mal ein schönes Gefühl hat und sich über was freut. Der Punkt ist eben aber tatsächlich, dass Fair Trade nur in einem sehr begrenzten Maß Menschen helfen kann, nämlich allenfalls denen, die etwas mehr Geld vielleicht dadurch für ihr Produkt kriegen. Auch das müsste man sich genau anschauen. Ja, ich kann hier an dieser Stelle natürlich nicht einzelne Logos beurteilen. In jedem Fall ist aber das individuelle Konsumverhalten eben nicht geeignet, gerade den Klimaschutz voranzutreiben. Und auch was die Lebensbedingungen der Leute, die sowas dann produzieren, betrifft, ist auch die Wirkung begrenzt, weil sich alles eben in einem kapitalistischen Rahmen abspielt, der von dem Fairtrade-Logo gar nicht erfasst wird, auch gar nicht erfasst werden kann.
Das heißt, wer von den Produktions- und Eigentumsverhältnissen nicht reden will, der sollte auch vom Klimaschutz schweigen. Das hängt also direkt miteinander zusammen?
Das hängt direkt miteinander zusammen, wobei ich jetzt nicht so streng wäre zu sagen, die Leute müssen schweigen. Mhm. Aber ich muss den Leuten halt sagen, sie befinden sich in einem Irrtum, wenn sie glauben, durch individuelles Konsumverhalten den Klimaschutz wirklich vorantreiben zu können.
Du schreibst ja im Grunde ein Artikel oder ein Text in einem wunderbaren Heft. Das ist ja ein Privileg, und ich muss immer an diesem Heft riechen. Das ist das riecht so gut, das ist so schön gebunden und ganz hervorragend illustriert von Markus Gruber. Eigentlich hätte ich Lust, mit dir nur darüber zu reden, wie das Heft riecht, dass die Grafiken so schön sind und dass das irgendwie auch toll ist. Wie kam es denn dazu, dass du für diesen wunderbaren Maro Verlag das erste Heft, da deinen Text schreiben durftest? Ist schon grandios, oder?
Ja, das hat mich auch sehr gefreut, dass ich darauf angesprochen bin. Die Bekanntschaft, also es geht auf die Bekanntschaft mit einer der Verlegerinnen zurück, die mich kennt, die meine Texte kennt, überwiegend in der Jungle World, und dann gesagt hat, hey, willst du das nicht machen? Dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Warum sollte man ruhig mal machen, sowas? Es ist eben tatsächlich auch, wir können ja hier im Radio das Heft nicht vorzeigen, es ist tatsächlich auch ein, durch die Illustration sozusagen sehr schönes Format, das mit dieser Reihe begonnen hat, auch fortgesetzt wird mit einem ganz anderen Thema. Und auch nach dem zweiten Heft werden sicherlich da noch mehr kommen. Ja, was mich betrifft, eben, es geht tatsächlich auf eine persönliche Bekanntschaft zurück, und eben darauf, dass die Verlegerin halt gesagt hat, hier habe ich wohl einen Autor, der da geeignet ist, so ein Heft zu schreiben.
Ich finde das Heft sehr schön, weil das mal eine andere Art ist, nicht in einem Blog zu lesen, nicht in der Tageszeitung zu lesen und das tatsächlich mal anzufassen. Das macht's sehr schön. Jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, wie das Heft heißt. Das hat nämlich auch einen sehr schönen Namen. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe das erste Quinoa-Bällchen. Ein käufliches Heft. Und da kann man lesen, hört auf zu fliegen, kauft Äpfel aus deutschen Landen, boykottiert die Currywurst. Die Idee, dass nachhaltiges Konsumverhalten die Welt rettet, prägt die Diskussion über die Klimakrise. Der Appell, die Macht der Verbraucherinnen und Verbraucher zu nutzen, gerinnt doch zu einer Ideologie, die auf falschen Annahmen beruht. Denn auch die neue deutsche Hoffnung des grünen Kapitalismus trägt die Logik der bestehenden Ökonomie weiter. Der Glaube an die Wirkmächtigkeit des nachhaltigen Konsumverhaltens rettet nicht das Klima, sondern den Kapitalismus. Nun habe ich gedacht, naja, wir können doch, die Macht der Verbraucherinnen und Verbraucher wird doch immer auch propagiert, dass ich mit meinem Kaufverhalten tatsächlich was ändern kann. Das ist dann wirklich tatsächlich nur eine Karma-Sache, oder kann man nicht in kleineren Kreisläufen was tun?
Also wenn, müssen es, glaube ich, sehr, sehr kleine Kreisläufe sein. Ja, es wird im Heft, denke ich, an einigen Beispielen ganz gut erklärt. Was man natürlich beispielsweise immer bedenken muss, das Produkt steht ja nicht für sich. Das ist immer in einem Kreislauf aus Waren und Dienstleistungen gebunden. Das heißt zum Beispiel, der Transport ist ja auch immer eine Geschichte, die bewältigt werden muss. Und wenn beispielsweise ein Fairtrade-Kleidungsstück aus Bangladesch transportiert werden muss, nimmt es natürlich am üblichen Transportkreislauf teil. Hinzu kommt, dass eben auch Kapital ein Zirkulationsmittel ist und nicht irgendwo feststeht, wo man jetzt sagen kann, hier ist dieser eine Betrieb, der funktioniert völlig isoliert vom sonstigen kapitalistischen Kreislauf, Und deshalb ist dieser Betrieb jetzt gut und ökologisch und ja, eben so. Damit macht man sich halt ein bisschen zu einfach und man ja fällt halt sozusagen auf die heutige ja ideologische Mode, ist glaube ich noch zu wenig gesagt. Ist ja schon ein sehr dominierendes System. Alles wird individualisiert. Das heißt, es wird Verantwortung für mehr. Erleben es ja auch jetzt in der Pandemie, wenn diese Woche klar wird, dass die Infektionszahlen nicht ausreichend runtergegangen sind. Möchte ich darauf wetten, es wird das individuelle Verhalten verschiedener Leute schuld sein und nicht die Tatsache, dass man versäumt hat, in Ausbildung und an den Arbeitsplätzen vielleicht auch mehr für den Infektionsschutz zu tun. So ist es halt beim Klima auch. Die Leute reden sich selbst ein. Ich würde hier gar nicht von der großen Verschwörung reden, dass irgendwo der sozusagen das Zentralkomitee des Kapitals diese Parole ausgegeben hat. Es ist eine ideologische ja Vorherrschaft dieser individualistischen, auf Konkurrenzwettbewerb ausgelegten Ideologie, wo eben auch das Konsumverhalten dann Teil dieses Wettbewerbs, Teil dieser Konkurrenz wird, wo ich dann sagen kann, ich konsumiere ja grün, ich habe keine Schuld, wenn die Welt untergeht. Aber du hast halt schon eine, egal jetzt, ob die Leute sich überhaupt diesen entsprechenden sogenannten ethischen Konsum leisten könnten.
Hm. Zentralkomitee des Kapitals klingt sehr gut, stelle ich mir gerade vor, die Typen. Naja, du schreibst ja, die Individualisierung des Klimaschutzes fördert und fordert die Entpolitisierung und schwächt Bemühungen um kollektives Handeln. Heißt ja, das entpolitisiert, das musst du nochmal erklären, wenn es die Bemühungen um kollektives Handeln schwächt, heißt das, dass wir eigentlich uns Banden bilden sollten, in Kollektiven organisieren sollten und uns tatsächlich zusammentun sollen. Verstehe ich das richtig?
Ja, ich würde es etwas größer fassen, sozusagen von den Organisationen. Also das wichtigste Mittel theoretisch wäre natürlich der Generalstreik. Da muss man natürlich sozusagen erstmal in den Betrieben Banden bilden, um sie dann auf einer ja gesamtgesellschaftlichen Ebene zu organisieren. Worum es gehen würde beziehungsweise gehen sollte, ist eben, das steht in dem Heft jetzt sozusagen so nicht drin, weil es sich vornehmlich der Kritik widmet, sich eben den tatsächlichen Verursachern zuzuwenden. Das heißt denjenigen Konzernen und Staaten, die eben tatsächlich, ich sag mal so, den gigantischen ökologischen Fußabdruck haben, die fossilen Brennstoffe produzieren zu ja weit über 70-80% und eben in kollektiven Bemühungen, also gewerkschaftlich durch Druck auf der Straße, aber ich denke eben tatsächlich, dass der Arbeitsbereich eigentlich der entscheidende ist, sein sollte oder sein muss, auch wenn es da am schwierigsten ist, bei den gegenwärtigen Verhältnissen und dem sehr geringen Organisationsgrad, auch der sehr geringen Bereitschaft, sich entsprechend zu organisieren und dann noch für was anderes zu kämpfen als mehr Lohn. Das wären eigentlich die entscheidenden Punkte, wenn man wirklich weiterkommen will in der Klimapolitik.
Das heißt, die Klimabewegung, also Fridays for Future und andere, müssten eigentlich sich mit sozialen Bewegungen zusammentun, mit Gewerkschaften und auch für die kämpfen oder umgekehrt, die im Grunde ihre Arbeitsplätze verlieren, die im Arbeitskampf sind. Das darf man nicht so getrennt denken. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, würde ich so sehen. Es gibt ja durchaus auch bei Fridays for Future sowas wie einen linken Flügel, der das tut. Und es sind ja auch Verbindungen aufgenommen worden zu den Gewerkschaften. Da haben wir natürlich schon auch das Problem, dass die Gewerkschaften beispielsweise, was die Autoindustrie betrifft, sagen wir mal vorsichtig, nur sehr bedingt fortschrittlich sind. Da tut sich zwar langsam was, also auch in der IG Metall beispielsweise, mehr noch wohl bei Verdi, dass zumindest die Notwendigkeiten im Prinzip erkannt worden sind. Worum es, denke ich, gehen würde, auch das, da gehe ich jetzt ein bisschen über das Heft hinaus, wäre eben zum einen, dass doch noch in einem viel stärkeren Maß sozusagen man diese Wirtschaftsliberalen auf eben Konkurrenzwettbewerb individuell zugeschnittenen Konzepte ja kritisieren müsste, also Stichwort CO2-Preis, dass man davon runterkommen musste und sich ja überlegen müsste, wie kann es zunächst mal im Rahmen von Notmaßnahmen, die ganze Sache vielleicht verzögern, wie kann es da funktionieren, um dann vielleicht eben auch darüber hinauszugehen und zu sagen, okay, wie können wir dann auf dieser Ebene vielleicht auch für ein anderes Wirtschaftssystem sorgen.
Hm. Du schreibst ja zur Klimabewegung, dass es da eine tödliche Umarmung des politischen Establishments geht. Was meinst du denn damit?
Im Wesentlichen halt, dass die Schulstreiks ja sehr freundlich aufgenommen worden sind. Wenn man bedenkt, dass Schule schwänzen teilweise ja sogar als Straftat gilt, ja, dann aber Fridays for Future doch sehr freundlich, im Großen und Ganzen, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen doch sehr freundlich wahrgenommen worden ist und man gesagt, naja, ihr dürft ruhig diesen Freitag, eigentlich dürft ihr schon streiken. Hauptsache, ihr lernt das dann alles nach und macht trotzdem Karriere. Ich denke, in diesem Rahmen, wenn ich jetzt etwas bösartig formulieren würde, würde ich sagen, man hat es den jungen Leuten fast ein bisschen zu leicht gemacht. Ich denke, man kann halt auch sehen, in welchen westlichen Staaten gibt es, ja, wo diese ja doch eher lockere oder tolerante Haltung gegenüber dem Streik, wo es die nicht gibt. Da gibt es auch kaum Fridays for Future in den USA zum Beispiel, wo es ja auch eine durchaus wahrscheinlich ebenso verbreitete Klimabewegung gibt, da gibt es halt keine Schulstreiks, weil die Repression da sozusagen ganz anders greifen würde. Das heißt also, die wirkliche Probe für die Bewegung ist da, denke ich, eigentlich nicht gekommen. Die kommt halt erst, sag ich mal so, wenn die Karriere gefährdet ist.
Du schreibst, wenn der Umweltschutz weiterhin als Problem der persönlichen Moral betrachtet wird, retten wir letztendlich nicht das Klima, sondern den Kapitalismus, ist klar. Kommen wir mal zu dieser persönlichen Moral. Das sind ja auch, ist ja gewisse Schichten, auch intellektuelle Medienleute, Akademikerinnen und Akademiker, habe ich das Gefühl, dass die manchmal auf so einem moralischen Ross sitzen, der moralischen Überlegenheit, dass sie es gecheckt haben, dass man doch kein Fleisch isst und dass der Umweltschutz doch wichtig ist, weil wir doch ansonsten den Planeten, der dem Untergang geweiht ist, aber sich sehr wenig eben zum Beispiel für Gewerkschaften oder für Arbeitskämpfe eben oder für soziale Belange und Gleichheit kümmern. Kannst du verstehen, was ich meine mit diesem Ross der moralischen Überlegenheit?
Ja, ich meine, da gibt es, würde ich mal sagen, verschiedene Versionen sozusagen davon. Es gibt durchaus einen, sagen wir mal, einen Distinktionsgewinn für eine neue Mittelschicht, die eben auf diesem stolzen ethischen, angeblich ethischen Konsum beruht. Es gibt da, ja, damit einhergehend, ich würde jetzt sagen, nicht unbedingt eine offene Verachtung der Armen, aber eine daraus fast zwangsläufig hervorgehende, dass eben alle Leute, die sich das in dieser Form nicht leisten können, per se mit einem moralischen Makel behaftet sind. Und der Titel deutet ja auch ein bisschen in die Richtung, also der Titel des Hefts jetzt, ja, dass wir es hier mit einer Wiederkehr eigentlich religiöser Vorstellungen zu tun haben von Sünde, Reue, Buße, alles eben natürlich immer auf individueller Ebene, die nur die Moral betreffen, ohne sich, was ja auch ein Problem immer des Christentums gewesen ist, dass es trotz seiner sozialen Ethik der Gesellschaft vergleichsweise wenig, um es auch vorsichtig auszudrücken, für soziale Gleichheit getan hat. So funktioniert es eben hier im weltlichen Maßstab, denke ich, bei der Individualisierung des Konsumverhaltens auch. Man verschafft sich selber einen moralischen oder einen Distinktionsgewinn, eben dann auch auf Kosten der Leute, die sich sowas nicht leisten können, ohne sich überhaupt darum zu kümmern. Das ist ja auch ein interessanter Punkt. Welche gesellschaftliche Wirkung hat dieses individuelle Konsumverhalten eigentlich? Das gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Es wäre ja insofern schon mal Zeit, dann Bilanz zu ziehen beispielsweise. Dann könnte man ja, denke ich, eben auch sehen, also auch, dass sich die irgendwo im Heft gibt. Jedenfalls ist mir kein Betrieb bekannt, der wegen des ethischen Konsumverhaltens Einzelner jetzt pleite gegangen wäre. Nehmen wir mal die deutsche Fleischindustrie. Ja, da sinkt die Produktion zwar langsam, aber so vielleicht um 1% pro Jahr. Weil, gut, zum einen vielleicht das Thema Heuchelei haben wir jetzt noch gar nicht angeschnitten, der schöne Satz, ich esse nur noch ganz selten Fleisch, das ist natürlich sicherlich häufig auch eine Lüge. Aber eben, und da kommen wir wieder auf den Kapitalismus zu sprechen, ein Produzent, der, sagen wir vielleicht tatsächlich in Deutschland Marktanteile verliert, wird natürlich dann sagen, okay, es gibt ja auch anderswo Leute auf der Welt, die Fleisch essen wollen, exportiert, kann so seine Produktion halten, fürs Klima ist überhaupt kein Gewinn da. Der Gewinn ist halt nur dafür einzelne Leute, die dann sagen können, ich esse jetzt aber nur ganz wenig Fleisch, du dagegen isst es weiter, deswegen bin ich dem moralisch überlegen.
Ja. Kommen wir mal zu dieser Verachtung der Armen, diese subtile Verachtung, die ja nicht offen zutage tritt, aber die Menschen genau spüren, die so verachtet werden, so leise. Das führt ja dann zu Reaktanz und zu Trotzreaktionen, das habe ich auch schon gemerkt. Das halte ich für gefährlich, diese Trotzreaktion, die durch diese Verachtung entsteht. Können Sie nachvollziehen, was ich meine?
Ja, also die Trotzreaktion gibt es natürlich und es gibt natürlich auch das, sagen wir mal, berechtigte soziale Interesse, heutzutage seinen Arbeitsplatz zu behalten. Nicht? Das ist natürlich ein zweiter Punkt. Es ist natürlich jetzt, Trotzreaktion ist natürlich eine Sache, wir haben es, denke ich, auf der anderen Seite natürlich auch zu tun, seitens der Rechten mit der Ideologisierung, die sich sozusagen ihrerseits dann das entsprechende ökologische Feindbild aussucht. Und nicht da, denke ich, muss man natürlich unterscheiden, was jetzt tatsächlich eine Abwehrreaktion ist auf, sagen wir mal, verlogenen Ansprüche einer Mittelschicht, die sich für was Besseres hält. Und was wiederum dann rechte Ideologie ist, die ganz bewusst jetzt sagt, also machen wir wollen mit grundsätzlich nichts zu tun haben und das ist sowieso alles Quatsch, was über das Klima erzählt wird. Nicht, das denke ich, ist im Einzelnen schwierig zu beurteilen. Ich denke eben aber da, wenn es um die gesellschaftliche Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen geht, die ja zunächst mal im Kapitalismus kommen müssen, ist es natürlich wichtig klarzustellen, zumindest sich auf der politischen Ebene klarzustellen, was man will, dass es keinen sozialen Abstieg geben darf für Leute, die beispielsweise jetzt in der Kohleindustrie arbeiten. Ansonsten hat man natürlich ein klares soziales Interesse gegen sich. Denn das bisherige Konzept ist ja, wenn irgendwo ein Betrieb dann beispielsweise in der Lausitz oder im Ruhrpott dicht gemacht wird, dann wird die Region mit Geld überschüttet, aber nicht die Leute, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Und der Arbeitslose im Ruhrpott kann sich dann wahrscheinlich nicht allzu sehr darüber freuen, dass vielleicht der ICE dann einmal pro halbe Stunde von Berlin aus in seine Region fährt, wenn er selber keinen adäquaten Ersatz für seinen Arbeitsplatz gefunden hat.
Also geht es letztlich natürlich um, wie Sie sagten, um die Eigentums- und Produktionsverhältnisse, aber auch um Umverteilung, um Solidarität und Gerechtigkeit. Eigentlich universelle Werte, oder?
Ja, das sollten eigentlich universelle Werte sein. Und ich denke eben tatsächlich ist es durchaus möglich, den Kampf für den Klimaschutz mit sozialen Kämpfen zu verbinden. Was jetzt nicht heißt, dass der Kampf für den Klimaschutz da alles sozusagen ersetzen oder alles abdecken kann. Aber eine, sagen wir mal, auch eine Sache, die einen dann schon ein bisschen über den Kapitalismus hinausweist, zumindest perspektivisch, wäre halt zu sagen, es darf keinen sozialen Abstieg geben. Ab einer, also bis zu einer bestimmten Stufe hin. Natürlich für Leute wie Jeff Bezos darf es, da würde ich jetzt nicht von sozialem Abstieg sprechen, weil der ja auch mit einem Millionstel seines Einkommens immer noch sehr gut leben würde. Aber das halt für Leute, die jetzt, sagen wir mal, in einem Industriebetrieb beschäftigt sind und ihren Arbeitsplatz verlieren, sollte man eben versuchen durchzusetzen. Hier darf es jetzt keinen sozialen Abstieg geben. Wie man das macht, ist natürlich jetzt ziemlich schwierig, aber ich denke, ist klar, dass es ohne die Gewerkschaften da nicht geht, dass auch die Gewerkschaften da natürlich sich sozusagen werden verändern müssen oder von ihren Mitgliedern werden verändert werden müssen, um solche Dinge durchzusetzen. Das, denke ich, wären aber eben die Voraussetzungen, um eben die Konflikte, die sich da anbahnen, halbwegs vernünftig zu lösen und eben zu gemeinsamen Kämpfen da zu kommen.
Gemeinsame Kämpfe, das vielleicht sind es ja auch Klassenkämpfe, weg von der Individualisierung. Da fängt es ja bei der Sprache an und hört es auf. Wenn wir von ökologischem Fußabdruck sprechen, da habe ich schon das Gefühl, ich mache da irgendwie, ich mache mit meinem Fuß irgendwas. Sprachlich eigentlich auch ein Problem, wenn man immer von Fußabdruck spricht, dann es ist suggeriert, also ob ich mit meinem Fuß was kaputt mache und wenn ich ihm nicht so doll auftrete oder was, dann habe ich nicht so einen großen Abdruck. Also müssen wir auch über die Sprache nachdenken?
Ja, das ist natürlich jetzt auch ein klassischer Ausdruck halt der Individualisierung. Jeder hat seinen Fußabdruck. Je kleiner er ist, desto besser. Also in dem Fall, denke ich, ist also relativ klar, wenn man sich die, alle habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber die meisten Versionen, die damit arbeiten, da fängt es halt damit an, dass eben die Heizung eine sehr hohe Auswirkung darauf hat, wie groß der Fußabdruck ausfällt. Für die allermeisten Leute mich eingeschlossen, aber selbst für Leute, die eine Eigentumswohnung sogar haben, da hat man ja gar keinen Einfluss drauf, was der Vermieter für eine Heizungsart wählt und so weiter, nicht? Das heißt, also erstmal ist es ja gar nicht, eigentlich ist es nicht wirklich mein Abdruck, damit fängt es halt an. Das zweite ist aber eben auch, was hat man davon, diesen Fußabdruck persönlich verkleinert zu haben, wenn insgesamt der CO2-Ausstoß nicht sinkt? Und das ist halt der entscheidende Maßstab, der ganz egal, wer welchen Fußabdruck verursacht, die eben völlig unbestechliche und erbarmungslose Messlatte ist der CO2-Ausstoß, der eben, wenn er denn überhaupt sinkt, das keineswegs im ausreichenden Maß tut.
Ja, also weg vom Ablassbrief mit exquisiten Fairtrade-Verpackungen, Organisation, Solidarität und die Sachen, die anstrengend sind und nicht allzu viel Spaß machen. Oder kann auch so ein politischer Kampf Spaß machen?
Kann er schon. Also da kommen wir natürlich jetzt in Bereiche rein, die, sagen wir mal, für jeden Menschen ein bisschen unterschiedlich sind. Aber natürlich kann das durchaus auch Spaß machen.
Ja, und wenn ich mal das Maro-Heft sehe, das hat ja wahrscheinlich auch Spaß gemacht, das zu setzen, das zu drucken, das zu binden, auch zu schreiben, die Illustration von Markus Gruber. Wenn das ein politisches Heft ist, und das ist es ja, dann macht es mir zumindest Spaß und das kann ja schon mal ein Anfang sein. Jörn, vielen Dank. Ich hoffe, es gibt noch viele weitere Maro-Hefte. Du schreibst noch weiter für die Jungle World, Zeitung, die noch gedruckt wird. Ich hoffe, noch lange. Und die Maro-Hefte werden hoffentlich auch noch gedruckt in ausreichender Zahl. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe das erste Quinoa-Bällchen, warum nachhaltiger Konsum das Klima nicht rettet. Ein Heft von Jörn Schulz. Dankeschön fürs Gespräch und dir noch einen sehr schönen Tag.
Ja, danke sehr.
Tschüss. Ein berühmtes.